Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Becker und Pfeiffer Folge 102. Und um das vom letzten Mal fortzuführen, müsste ich eigentlich sagen, hallo zu Becker und Kreiner. Hallo, liebe Sandra.
Hallo, das reimt sich auch gut.
Ja, ich stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
Seiler, Kreiner.
Pfeiffer, Seiler, Kreiner. Mensch, das ist ja perfekt. Fast so, als hätte ich drüber nachgedacht, was ich nicht habe. ja, du bist aktiv bei Legende verloren. Erwähnen wir ja auch sehr, sehr regelmäßig den Podcast. Bist außerdem auch regelmäßig im Rasenfunk zur Bundesliga der Frauen zu hören. Und außerdem auch noch Gründungsmitglied von Club Lotte. Und ja, hast geschrieben, seit 2017 Fan der Bayern-Frauen. Erzähl doch vielleicht einfach zum Einstieg und damit diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so kennen und uns zuhören, wie das so passiert ist. Also wie bist du Fan geworden?
Ja, wie bei vielen startet es auch in frühen Kinderjahren ein bisschen im Männerfußball. Wobei das war bei uns nie so ein großes Thema, so bei uns war da Sport im Haushalt, war Skifahren. Mhm. Und das heißt, ich kannte Fußball peripher aus den Sommerturnieren, wie man es als Kind eben so oft miterlebt in der Schulzeit, die Panini-Sticker gesammelt und mal doch die Turniere geschaut. Genau, und dann 2017 habe ich irgendwie entdeckt, dass es Frauenfußball gibt. Das ist auch einfach in Österreich bei mir irgendwie vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht, warum ich da nie aktiv drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich die EM 2017 das allererste Mal so ein bisschen mitverfolgt und dann gemerkt, dass es ja eine Bayern-Frauenmannschaft gibt. Und ab da war eigentlich beschlossen, dass ich jetzt Bayern-Fan war. Vor allem, weil natürlich eine gewisse Viv Niedemar bei der EM 2017 sich in den Vordergrund gespielt hat. Und die war damals gerade noch bei Bayern und dann gewechselt. Ja, und dann bin ich auch nach München gezogen. Und dann hat sich das so alles schön ergeben.
Ja, perfekt. Du hast schon gesagt, Österreich, Österreicherin bist du. Wir sprechen heute auch ein bisschen was über den österreichischen Fußball der Frauen beziehungsweise so das Nationalteam, wenn wir da in den Themen dann so dazu kommen. Aber was mich jetzt mal so interessieren würde, du hast es so ein bisschen angedeutet in der Vorbereitung, es ist für dich gar nicht so einfach, das Nationalteam zu verfolgen, oder? Also die Spiele gegen Deutschland, klar, aber ansonsten?
Ja, also die österreichischen Spiele sind schon alle im ORF zu sehen. Aber da braucht man eine VPN, weil ich habe kein lineares Fernsehen. Oder ich bin zufällig mal in Österreich. Genau, deswegen ist das schon mal ein bisschen schwieriger. Und dann ist die Berichterstattung, finde ich, auch eine andere als für die DFB-11.
Ja, ja. Und die Liga ist wahrscheinlich dann so komplett außen vor.
Noch krasserer Unterschied, ja. Würde ich sagen, ja. Von der weiß ich leider auch gar nichts. Also ich bin ja quasi mit dem Frauenfußball oder mit dem Interesse zum Frauenfußball nach Deutschland gezogen und habe somit gar keinen Verbindungspunkt mit der Frauenliga in Österreich. Ja. Und auch nie damit angefangen. Dann habe ich eigentlich nur die Bundesliga verfolgt hier in Deutschland.
Ja. Kann ich mich aber gut reinversetzen, glaube ich. Aber ja, also Bayern, für die uns zuhören, wir nehmen auf am Abend des Ostermontag, das heißt, heute war auch Pokal, Bayern gegen die SGS Essen. Du warst im Stadion und ja, im Gegensatz zu mir hattest du Grund zur Freude, aber das war auch irgendwie vorher klar. Wie war es denn so?
Es war natürlich super Wetter. In München war es sehr sonnig, sehr warm, das heißt perfektes Wetter. Ich glaube, deswegen war auch die Stimmung gut ausgelassen vorher. Es waren viele Familien da. Und ich glaube, wie du es gesagt hast, man konnte eigentlich vorher schon ahnen, wie es ausgeht. Auch jetzt, wenn ich die Fanbrille abnehme, relativ neutral betrachtet. Das hat sich anders angefühlt als das Wolfsburg-Jena-Spiel. Da hat, glaube ich, fast jeder schon gedacht, okay. Ja. Egal wie, aber über 90 Minuten macht Bayern da ein, zwei Tore und ist weiter. Und so im Endeffekt ist es irgendwie auch ausgegangen. Also es war jetzt nicht die allerbeste Bayern-Leistung, aber es war auch zu wenig von Essen. Und es hat sich dann so im Endeffekt so, ja, so eingespielt, wie man es dachte. Viel Bayern-Ballbesitz, wenig Chancen für Essen, sehr viel gemauert und irgendwie alles auf einer Seite. Ich glaube, spannender war das andere Spiel.
Ja, das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Also das habe ich so so peripher so im Ticker verfolgt und was irgendwie so bei uns da so in der Chatgruppe abgegangen ist. Aber ich konnte es selber nicht gucken tatsächlich. Aber das fand ich schon, also für Jena ziemlich cool, dass sie da so knapp dran waren und dann auch echt schade, dass sie es nicht geschafft haben. Also ich finde so Elfmeterschießen, wenn man dann so weit gekommen ist und dann packt man es nicht als Underdog, das ist dann schon echt bitter so. Ja.
Sie hatten sogar die Chance. Das, der fünfte Elfmeter. Dann wären sie weiter gewesen.
Ja. Ja, naja, und Essen, also keine Ahnung. Also ich finde es irgendwie immer ganz cool, wenn man dann so sieht, sie haben im DFB-Pokal die Essenerin halt nichts zu verlieren. Und das merkt man dann auch. Also, dass sie da dann auch echt so von Minute eins an total wach und engagiert waren, fand ich. Und ich kann das dann auch verstehen. Aber gleichzeitig denke ich dann immer so, wenn wir in der Liga gegen Teams, wo wir halt auch eine reelle Chance haben, tatsächlich irgendwie was zu reißen, halt öfter mal von Anfang an so gewesen wären, dann hätten wir vielleicht irgendwie so den einen oder anderen Punkt mehr und das wäre jetzt eine etwas bessere Situation. Aber ja, wie gesagt, ich kann auch verstehen, dass man dann so als Team wahrscheinlich das Gefühl hat, so, ach ja, Pokal, wir sind hier die krassen Außenseiterinnen und man powert dann einfach voll rein, weil man versucht, irgendwie dran zu kratzen und wenn nicht, ist dann halt auch nicht so schlimm. Ja.
Ja, man hat schon gemerkt, also gerade am Anfang hatte man ja gedacht, okay, wenn jetzt wären Torschis, dann Essen. Und dann vielleicht passiert ja irgendwie doch die Sensation, Essen hält irgendwie das Tor lange, Bayern wird frustriert, es hätte ja sein können. Aber es war dann im Endeffekt auch von dem Mut, den sie gezeigt haben, dann zu wenig wirklich Gefahr am Ende. Hm. Also ich habe zu keiner Zeit ehrlich, also es ist gut, es gab die eine Chance gegen Mahmetovic, den sie dann im 1 gegen 1 super klärt, aber ich weiß gar nicht, wann das war. Schon nach erster Halbzeit. Hm. Aber sonst, ja. Und wenn du dann Bayern zu viel Ballbesitz gibst, die haben die Geduld. Ja, ja.
Das war auch sehr schnell dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis da das erste Tor gefallen ist, fand ich so. Ja, also aus Essen-Perspektive fand ich noch ganz spannend, weil man ja davon ausgehen muss, ich weiß nichts Genaueres gerade, dass Loretta Elmasi sich wahrscheinlich schwerer verletzt hat. Und dann war jetzt so die Frage, okay, wer spielt denn dann links vorne? Also normalerweise wäre das dann Maike Behrensen, aber Ella Thuan hat jetzt irgendwie diese Rolle gehabt und ich finde, sie ist ja zuletzt sowieso irgendwie so die beste Torschützin gewesen, obwohl das eigentlich nicht ihre Hauptaufgabe ist. Und sie hat das ganz anständig gemacht. So, also vor allem so in diesen ersten paar Minuten, als man noch so das Gefühl hatte, okay, Essen macht auch ein bisschen was nach vorne. Ja. Das fand ich ganz interessant. Aber jetzt sind wir hier schon so reingeswitcht in unsere Anfangskategorie. Das ist immer unsere Fußballwoche. Und du warst ja jetzt nicht nur bei dem Pokalspiel, sondern auch beim Champions League-Spiel in der Arena gegen Manchester United. Wie war denn das so für dich? Also war es jetzt das erste Mal, dass du da in der Arena dann auch warst? Oder warst du jetzt schon öfters auch?
Schon öfter dort, also bis jetzt bei jedem Spiel, das Bayern in der Allianz Arena gespielt hat, außer beim allerersten, vor 2 Jahren gegen PSG, da hatte ich Corona. Das habe ich leider versäumt. Aber sonst, ja, also auch die Saison waren wir jetzt schon zweimal da. Und ich finde, man merkt es langsam, dass die Frauen auch öfter hier spielen, weil ich habe das Gefühl, die Stimmung, auch wenn es jetzt keine 60.000, 70.000 sind, echt gut ist, also vor allem, wenn man in der Südkurve steht bei den Stehplätzen. Es ist einfach eine super Erfahrung in dem großen Stadion und vor allem für die Mannschaft bestimmt, mit so einer Kulisse zu spielen. Und ich finde, das fühlt sich immer viel, viel größer an, wenn man in der Allianz Arena steht, auch als Fan. Also ich habe da immer super Spaß. Meistens in zweiten Halbzeiten, weil Bayern sich da oft schwer tut am Anfang. Ja. Aber es ist trotzdem echt eine coole Kulisse.
Meinst du, das ist vielleicht für die Spielerinnen dann auch am Anfang erstmal so eine Umgewöhnung so, dass es jetzt laut ist und alles?
Kann schon sein, ja. Ein bisschen der Respekt vor der Kulisse oder vom, ja, oder auch einfach die Champions League.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ich war tatsächlich nur ein einziges Mal in meinem Leben in der Allianz Arena und das war das Spiel gegen Barcelona, das sie gewonnen haben. Also
super Spiel.
Ja,
von dem brauchen wir mehr jetzt in den nächsten Wochen.
Ja, also ich nehme Einladungen entgegen für das nächste Aufeinandertreffen auf jeden Fall. Aber ja, dann lass uns damit doch vielleicht auch einfach mal zur Champions League kommen oder beziehungsweise so zu den deutschen Vereinen international. Da wollten wir ja mal so ein bisschen als Überblick drauf gucken, also jetzt gar nicht so die einzelnen Spiele immer noch mal so mega im Detail sezieren, sondern einfach mal so gucken, so wie ist es ausgegangen und was hat man jetzt eigentlich für ein Gefühl dazu, wie es weitergeht und ja, wofür vielleicht auch dann gerade so die einzelnen Vereine, was den deutschen Fußball der Frauen betrifft, international so stehen, weil es ja auch immer diese Diskussion ist, also wenn irgendwie alle früh rausfliegen, dann heißt es immer, alles ist ganz schlecht und alles ist vorbei und jetzt war also so bei dem, was ich wahrgenommen habe, medial, das schon eher so, ach, vielleicht ist ja doch alles gar nicht so schlecht und vielleicht ist die Entwicklung ja doch gar nicht so langsam im Vergleich zu anderen Ländern, aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer irgendwo in der Mitte. Fange einmal kurz mit den Ergebnissen an. Also Bayern gegen Manchester United hat das Halbfinale der Champions League erreicht mit einem 3:2 und einem 2:1 Sieg. Wolfsburg gegen OL Lyon ist rausgeflogen. Sie haben im Hinspiel sehr überraschend einen 1:0 Sieg geholt und sind dann aber im Rückspiel mit 0:4 nach Verlängerung ausgeschieden. Und die Frankfurterinnen haben ja im Europacup gespielt und sind da gegen BK Häcken rausgeflogen mit einer 0:3 Niederlage und dann haben sie im Rückspiel zwar einen 1:0 Sieg geholt, aber das hat dann eben nicht gereicht. Was davon hast du denn jetzt gesehen außer dem Bayern-Spiel und was waren so deine allgemeinen Eindrücke vielleicht? So, was ist bei dir besonders hängen geblieben?
Ich habe die Champions League mitverfolgt, weil die Europa League, wie heißt die genau?
Kann man leider nicht gucken.
Ist echt schwierig,
außer im Eintracht TV.
Genau. Deswegen, das habe ich nur so mit Live-Ticker mitbekommen und dann Highlight-Videos. Die Champions League-Spiele von Bayern Wolfsburg habe ich beide in beiden Mannschaften geschaut, genau. Und auch ein paar andere Minuten von den anderen Spielen. Ja. Es sah so gut aus, drei deutsche Mannschaften im Viertelfinale, mit doch Hoffnung, dass vielleicht die Mehrheit weiterkommt. Ich glaube, da hatten mehr Leute gehofft, dass Frankfurt es doch schafft. Ich glaube, die meisten haben vielleicht sogar befürchtet, dass Lyon zu groß ist für Wolfsburg und wahrscheinlich drauf gesetzt, dass Bayern es ja doch schafft. Ja, ich glaube, ich bin am meisten dann doch enttäuscht, dass es dann doch, es war auf der einen Seite klar, dass dann irgendwie Wolfsburg rausfällt, aber es war zwischendurch dann doch so knapp nicht, weil sie haben ja das eine Spiel gewonnen und sie haben 90 Minuten lang auch ein 0:0 gehalten. Tim hat irgendwie dann doch wieder gehofft, okay, vielleicht schaffen sie es ja doch. Und auch bei Frankfurt, da war natürlich die Hoffnung ein bisschen geringer nach dem 0:3 im ersten Spiel. Also es war jetzt keine Glanzleistung der deutschen Mannschaft. Ich würde auch nicht sagen, dass Bayern da jetzt mit volle Kanne da drüber gezimmert ist. Das war auch für die schwierig und die haben sich zweimal extrem schwer getan und mussten zweimal aus dem Rückstand zurückkommen. Und das ist ja nur der Viertplatzierte in England aktuell. Also man sieht schon, auch wenn jetzt drei deutsche Teams im Viertelfinale waren, der Weg dahin war schon auch schwierig, sowohl für Wolfsburg als auch für Frankfurt überhaupt im Viertelfinale zu landen. Und auch für Bayern am Anfang in der Gruppenphase, in der Ligaphase. Also es ist jetzt nicht die Glanzleistung der deutschen Mannschaften, würde ich sagen. Sie haben sich doch alle schwer getan und vor allem alle sehr viele Tore kassiert.
Ja, das stimmt. Ja, also Wolfsburg, um vielleicht irgendwie so da mal kurz irgendwie tiefer reinzugehen, hattest du gesagt, also waren so die Außenseiterinnen, also so in der Wahrnehmung, also es war auch meine Wahrnehmung. Ich hatte mit Lisa ja in der letzten Folge haben wir ja auch so ein bisschen Vorschau gemacht auf die einzelnen Partien und ja, fand ich so das erste Spiel sehr, sehr glücklich, dass sie da mit diesem 1:0-Sieg rausgekommen sind, weil sie einfach so viele Gegentore hätten bekommen können und ja, dann auch, also das manchmal nicht so gut verteidigt haben, obwohl ich jetzt Lyon eigentlich auch nicht so super effizient fand bei der Art und Weise, wie
Nein.
sie angegriffen haben. Okay, aber dann hatte Wolfsburg so diese, wir igeln uns jetzt ein und verteidigen das jetzt hier irgendwie und waren damit erfolgreich. So, okay, alles klar. Und dann fand ich aber komisch, so im zweiten Spiel, im Rückspiel, dass sie dann also ja eigentlich so diesen Erfolg im Rücken hatten und halt wirklich nur auf Defensive gesetzt haben, wo ich mir dann so dachte, so, oh, also wenn ihr nicht wenigstens ein bisschen häufiger versucht zu kontern, so dann, also das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das dann schief geht. Und dann haben sie ja auch also das Gegentor bekommen und so im Gesamtergebnis dann so das 0-0 gehabt und es ging nochmal von vorne los, aber eigentlich war das ja nicht das, was sie wollten wahrscheinlich. Ja, fand ich ein
Naja.
bisschen schwierig oder wie hast du das gesehen?
Ja, ich fand es ähnlich. Ich habe mich auch ähnlich gefragt bei United. Das war so ähnlich, dass die quasi hinten waren und dann eigentlich nur verteidigt haben. Das war ähnlich bei Wolfsburg. Also klar, kannst du machen, aber worauf hoffst du dann? Ist dein Plan wirklich das Elfmeterschießen zu erreichen? Weil du da meinst, dass du die besseren Karten hast? Ist schon riskanter Plan A, sage ich mal. Das sollte vielleicht der Plan B sein. Ich meine, die haben schon auch versucht zu kontern, aber Wolfsburg ist halt auch keine Mannschaft, die es gewohnt ist, zu igeln und dann zu kontern. Das ist ja nicht ihr Fußball. Und deswegen haben sie sich auch schwer getan, finde ich. Und gut, sie hatten auch echt bittere Ausfälle für Kontersituationen, wenn eine Bissi nicht kann. Ja, es war eigentlich nur Bissi, aber ich glaube, im Angriff sind allgemein mehr rausgefallen. Genau, und dann hast du natürlich, ja, und Alex Popp als Zielspielerin für die ganzen Flanken. Ja, also es war dann einfach, es war schon ein bisschen Mitleiden teilweise. Also ich habe dann auch nur irgendwie gehofft, wie viele Minuten sind um? Und wann ist vielleicht doch Elfmeterschießen, vielleicht schaffen sie es oder irgendwo mal eine Ecke, vielleicht so die Hoffnung, ne? So
Ja.
Standard
Ich fand,
rausholen.
also beim Hinspiel hatte ich das gar nicht so, aber beim Rückspiel habe ich einfach sehr großen Stress empfunden, weil es gibt ja
Ja.
dieses Meme mit Inside you there are two wolves, das passt dann jetzt an der Stelle und der eine Wolf oder die eine Wölfin war halt so, okay, ich würde ihnen das gönnen, wenn sie es irgendwie schaffen würden und ich hoffe mit und fiebere sozusagen mit, aber die andere Wölfin war halt so sich aufregen über diese taktische Marschroute und dass halt nicht einfach noch mehr versucht
Ja.
wurde und ja, auch teilweise Verwunderung über das, was Lyon da gemacht hat, auch so ein bisschen. Und das war irgendwie sehr, sehr chaotisch.
Ja, hätte ich es einfacher machen können und einfach effizienter sein können in beiden Spielen. Chancen hatten sie genug.
Ja, die Frankfurterin habe ich wie du auch nicht geschaut. Da habe ich aber die beiden Audio-Streams von der Sportschau gehört und da wird dann zwischendurch natürlich auch sehr viel Zeug erzählt, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, darüber, welche Frisur irgendjemand hat und so. Das fand ich ein bisschen weird. Aber man bekommt dann halt schon ja auch Dinge vom Spiel oder den Spielen mit und da war schon auch bei den Menschen, die das kommentiert haben, glaube ich, so ein gewisser Frust irgendwie dann teilweise so mit dabei, wie dann irgendwie Frankfurt da so gespielt hat oder auch mit den eigenen Chancen umgegangen ist. Und ja, was so für mich dann auch so aus der Nachberichterstattung an anderen Stellen hängen geblieben ist, ist, dass es eigentlich sich so ein bisschen so anfühlt wie die anderen Ausscheiden der Eintracht aus internationalen Wettbewerben so in den letzten Jahren. Also dass so auch bei den Äußerungen von der Laura Freigang immer so mitschwingt, so dieses so, ach ja, eigentlich hätten wir es ja besser machen können, aber aus Gründen, die wir irgendwie selber nicht so richtig erklären können, haben wir es nicht gemacht.
Sie machen es nie besser. Sie machen es einfach nie besser und sie haben den Kader dazu, es besser zu machen.
Ja.
Es ist frustrierend, ja, glaube ich, Frankfurt-Fan zu sein aktuell.
Ja, das ist halt auch so, also ich habe Anfang 2021 ja angefangen, als freiberufliche Journalistin zu arbeiten. Und seitdem ist mir das sehr vertraut, dass so Frankfurt-Fans in sozialen Medien mir schreiben und irgendwie sagen, dieser Trainer bei allem, was der erreicht hat, aber eigentlich bräuchten wir da mal einen neuen Impuls. Also dass es diese Diskussion einfach innerhalb der Fanszene schon sehr, sehr lange gibt oder sagen wir mal, sie ploppt immer wieder zu so gewissen Momenten auf und jetzt gerade ist auf jeden Fall mal wieder so eine Phase. Und das ist halt auch sowas, also wo ich dann so, wenn ich auf den Gesamtverein gucke, das halt teilweise schon auch ein bisschen unambitioniert finde, was da gemacht wird. Also er hat große Verdienste so, ne? Also sie haben sich jetzt unter ihm ja als klare Nummer 3 in der Liga etabliert. Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber er macht dann halt auch taktisch so ja auch in der Bundesliga immer dieselben Sachen so, dass ich sehen konnte und das finde ich dann schon ein bisschen schwierig. Also ja, wenn wir jetzt dann so über so größere Entwicklungsbögen sprechen, frage ich mich schon so ein bisschen, wie es da dann weitergeht.
Ja,
aber
ich glaube, es ist vielleicht ein Problem von viele andere Mannschaften haben sich verbessert und sich weiterentwickelt und sind ambitionierter geworden, auch in der Taktik und wie sie spielen wollen und bei Frankfurt eben nicht. Und dann kannst du natürlich mit dem Kader vieles erreichen, weil die natürlich wahnsinnige Qualität haben.
Ja.
Aber es ist eben nicht zusammenpassendes Etwas. Also der Kader passt nicht unbedingt zu der Taktik und die Taktik ist nicht, vielleicht nicht unbedingt variabel genug, um eine ganze Saison zu überstehen und um immer irgendeinen Plan B zu haben. Und ja, und dann sieht man eben, ich finde gerade die Saison reden wir so häufig über die ganzen spannenden Mannschaften wie Werder Bremen oder Köln. Die stechen ja gerade daraus, also dadurch hervor, dass sie so spannende Trainerinnen haben, die was Neues machen, die richtig ambitioniert sind und mutig sind. Und ich glaube, das fehlt den Frankfurterinnen und ich kann es verstehen.
Ja. Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, weil was dann für mich dazukommt bei Frankfurt, ist auch so auch ein häufiger Kritikpunkt, auch schon einen, den es lange gibt, dass halt so wenig rotiert wird oder halt auch sehr spät erst so Wechsel kommen und dann sind es halt oft auch irgendwie ähnliche Wechsel so und dann hast du ab einem gewissen Zeitpunkt der Saison so diese Topspielerin oder Stammspielerin, die haben halt erst durch diese Regelmäßigkeit sowas wie ein Hoch und man ist so, ah, okay, spielt irgendwie eine coole Saison, Elisa Sens, Laura Freigang und ab irgendeinem Punkt sind sie dann aber überspielt, weil sie nicht genug Pausen hatten und die anderen, die sie also eigentlich ersetzen sollten oder zumindest in der Lage sein sollten, dann auch mal so eine Startposition zu haben, die bekommen die dann aber nicht und entwickeln sich halt auch nicht entsprechend weiter so. Also das bleibt dann halt auch immer an so einem gewissen Punkt stehen und das ist irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung fast schon geworden inzwischen.
Ja, die Atschigerz-Zwillinge sind, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die sind seit gefühlt 3-4 Jahren die junge, neue Frankfurter Generation und haben den gleichen Stellenwert wie vor 3-4 Jahren.
Ja.
Und spielen nicht mehr als vor 3-4 Jahren. Und es ist unverständlich und absolut schade.
Ja. Ja, und dann, um dann nochmal zu Bayern zurückzukommen, finde ich dann, schon irgendwie interessant, dass wir jetzt gesprochen haben, Wolfsburg, Frankfurt, also zwei Trainer, Stefan Lerch, Nico Arnautis, die schon aus der DFB-Schule kommen, also da halt ihre Trainerlehrgänge gemacht haben, ihre Trainerscheine gemacht haben. Und ich würde sagen, so auf eine gewisse Art sieht man das so dem Spielstil auch an. Und dann Bayern München jetzt eben zum zweiten Mal hintereinander mit Bakala eher ballbesitzorientiert und ja eben niemand, der jetzt beim DFB ausgebildet wurde. Nach Alexander Strauß. Und es kann ein Zufall sein, aber ich finde es schon irgendwie bemerkenswert.
Ich glaube, es ist kein Zufall.
Ja.
Ich glaube, die Verantwortlichen bei Bayern, Frauen, haben sich die Trainerentscheidung immer sehr, sehr gut überlegt und haben ja auch zweimal scheinbar absolut die richtige Entscheidung getroffen.
Ja, so würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich finde, dass sie eine sehr gute Entwicklung hingelegt haben, jetzt auch nochmal so innerhalb der Saison. Und ist ja auch noch sehr viel zu erspielen. Aber ja, du hast schon gesagt, sie haben sich gegen Manchester durchaus auch schwer getan. Was war denn so das, wo du sagen würdest, aus den Spielen, was eher auf der Positivseite liegt, und was sind so die Punkte, wo du sagst, da weiß ich nicht, da muss man vielleicht noch mal ran und es ist vielleicht auch was, das ein bisschen länger dauert?
Also positiv ist die Comeback-Stärke. Das ist echt erstaunlich, dass sich Bayern das erst in den letzten 2 Jahren so wirklich erspielt hat. Früher war das etwas, was man von Wolfsburg erwartet hat. Wolfsburg war irgendwie 2-0 hinten und man dachte sich, egal, die holen das ja noch. Und das hat Bayern auch nie geschafft früher. Und das jetzt, wo sie sich auch als Top-Mannschaft in Deutschland den Platz geholt haben, sag ich mal, finde ich, merkt man das auch mental an. Also die sind geduldig genug, dass sie sich das nicht nehmen lassen, jetzt nervös zu werden oder besonders frustriert zu werden, und wissen, sie finden die Chancen für die Tore. Mit Ausnahme vielleicht vom Jena-Spiel oder sowas. Und das ist schon erstaunlich und das ist absolut eine wichtige Qualität und kann in der Champions League noch sehr, sehr, sehr wichtig werden. Und die Schwäche ist vielleicht auch ein bisschen Champions League-spezifisch, aber es ist meiner Meinung nach immer irgendwas Mentales, dass sie nervös sind ein bisschen. Also die Fehlpässe und einfach die Fehleranfälligkeit in den Anfangsminuten in der Champions League ist einfach krass höher als in der Liga. In der Liga sind sie sich eben sehr sicher. Da haben sie auch meistens von Anfang an viel mehr Ballbesitz und alles schon von Anfang an ein bisschen so unter Kontrolle. Und in der Champions League ist es eben eine andere Liga. Das ist natürlich eine andere Qualität. Und da machen sie dann viel mehr Fehler und oft Fehler, die dann zu Toren führen oder führen können. Und kommen dann erst im Verlauf des Spiels ein bisschen ruhiger zum Ball und zum Spielzug. Und wenn sie das schaffen, dann glaubt man daran, dass sie es drehen können. Und das haben sie bis jetzt gemacht. Aber sie können auch nicht jetzt gegen Barcelona das Gleiche wieder machen und die ersten 20 Minuten fehleranfällig sein, weil dann wissen wir, wie das ausgeht. Dann kann es schnell 5-0 stehen.
Ja.
Ja, ich glaube, das sind so die 2 großen. Aber die kennt man schon, die Punkte, würde ich sagen.
Das macht ja nichts. Also ich meine, manchmal sind Dinge ja dann auch einfach so eindeutig und dann kann man sie ruhig auch nochmal ansprechen. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diese Spiele gegen Barcelona, gerade weil das am Anfang dieser Liga-Phase so gescheppert hat, weil ich sehr interessiert bin zu sehen, wie jetzt dieser Vergleich aussieht und dann eben auch über 2 Spiele, also auswärts in Barcelona ist halt immer sehr, sehr hart. Ich glaube, das geht aber auch jedem Team so. Aber so das Heimspiel, also gerade mit der positiven Erinnerung, die ich vorhin schon angesprochen habe, wer weiß.
Warum vielleicht nicht,
ja.
Ich glaube auch, dass viele, die vielleicht die Bundesliga nicht verfolgen, alle automatisch der Meinung sind, Barcelona kommt da mühelos ins Finale über Bayern hinweg. Und der Punkt ist einfach, es ist nicht das gleiche Bayern, das im Hinspiel, November, Oktober, im Herbst auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nicht das gleiche Bayern.
Nee.
Und ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich glaube nicht, dass es so krass ausgeht.
Ja, was ich bei Bakala zum Beispiel sehr auffällig finde, ist so, bei Wolfsburg hatten wir es ja vorhin von, sie haben irgendwie, sind komplett von ihrem eigentlichen Spielstil abgewichen und haben halt so diese Defensivtaktik gewählt. Und bei Bayern habe ich immer so das Gefühl, so, man bleibt sich eigentlich im Großen und Ganzen treu und schaut dann aber schon natürlich, was ja klar ist, so was kann man anpassen, was vielleicht so den Schwächen oder potenziellen Fehlerquellen bei den anderen betrifft, so dass man so genau da reinstoßen kann, wo es dann auch weh tut. Und manchmal funktioniert es besser und manchmal vielleicht weniger gut und dann muss man nochmal irgendwie nachjustieren oder so. Aber das fand ich jetzt bei diesen beiden Spielen gegen Manchester United schon auch interessant zu sehen, dann einfach so, dass man merkt, okay, da wird aktiv gecoacht und da passiert dann auch was. Und es gibt halt nicht nur so Plan A, jetzt gucken wir mal, so ungefähr.
Ja, man hat das Gefühl, ich weiß nicht, ob es ist, weil man natürlich nicht reinschauen kann, aber ich habe das Gefühl, dass die in der Halbzeit immer sehr lösungsorientiert irgendwie arbeiten. Also da wird nicht irgendwie, was haben wir falsch gemacht, sondern ich habe das Gefühl, die kommen raus mit, okay, vergesst nicht, das hier sind die Ansätze, die wir probieren können. Das hier sind vielleicht die Lösungswege. Und ich finde, man merkt halt dann immer, also wenn Bayern sich in der ersten Halbzeit nicht viel einfallen lässt, in der zweiten Halbzeit haben sie auf jeden Fall immer mehr Ideen. Mhm. Und das ist jetzt einfach nur quasi die gleiche Mannschaft, die dann mit der 46. Minute weiterspielt. Und dann kommen auch oft noch irgendwie Wechsel hinzu, die ganz sinnvoll sind. Ob das jetzt vielleicht einfach nur Belastungssteuerung ist oder halt Fitnesssteuerung, ist natürlich die Frage, aber es ist, man hat nie das Gefühl, dass jetzt wer reinkommt oder Wechsel getätigt werden und danach geht es irgendwie bergab oder dann wird es chaotischer. Also die Wechsel, finde ich, funktionieren immer und führen eigentlich nicht dazu, dass es dass man weniger eingespielt ist.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das doch ganz gut abgerundet erstmal so für den Moment. Die nächsten Spiele gegen Barcelona haben wir ja auch schon angesprochen. Jetzt habe ich gar nicht die Daten rausgeschrieben, aber es müsste
25. April ist das Heimspiel und der 2. oder 3. Mai ist noch nicht terminiert, ist dann in Barcelona.
Wunderbar. Kommen wir damit mal zum nächsten Punkt. Es ist ja eine Länderspielpause, die jetzt ansteht. Die DFB-Frauen treffen auf Österreich. Es geht um die WM-Quali und ja, es ist so das direkte Hin- und Rückspiel, kann man sagen. Es ist immer so ein bisschen unglücklich, finde ich, dass man dann so zweimal hintereinander gegen dieselben spielt. Und genau, das erste Spiel ist jetzt in Nürnberg am 14.04. Deutschland gegen Österreich. Anstoß ist da um 17:45. Und dann ist am 18.04. um glatt 18 Uhr das Rückspiel in Österreich, nämlich in Ried. Und bei der Partie in Nürnberg, vielleicht noch für diejenigen, die überlegen, ob sie hinfahren wollen oder können, wird Sarah Debritz verabschiedet werden. Sie hat ja ihre Nationalelf-Karriere beendet. Und dann kam heute doch die Nachricht rein, dass Cora Ziekay ja doch nicht dabei sein kann und deswegen Larissa Mühlhaus für sie nachnominiert wurde. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir blicken heute ein bisschen mehr auf die österreichische Seite der Dinge. Was ist denn so dein Gefühl vor den Partien? Also was erwartest du so und wie guckst du überhaupt da drauf?
Die zweite Frage ist etwas komplizierter. Also ich glaube, aus Deutschlands Sicht sind es zwei vermeintlich einfache Spiele, weil Österreich auch schon lange nicht in Form ist und aus Österreichs Sicht gleiches. Also ich glaube, wir erinnern uns an sehr viel. Letztes Jahr war auch eine deutliche Klatsche dabei gegen Österreich, gegen Deutschland. Ich würde zwar hoffen, dass Österreich mal langsam jetzt mit dem neuen Trainer auch irgendwie in eine Form findet, wo man sagt, okay, da kann man jetzt eine Qualifikation spielen und es baut sich irgendwie auf und man hat irgendwie ein Ziel, vielleicht WM-Quali, nächste EM. Aber aktuell sehe ich das nicht so. Deswegen, ich glaube, es wird schon zweimal ein Sieg für Deutschland sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt anders ausgeht, weil Deutschland andersrum schon eher in Form ist.
Ja, ich sehe es tatsächlich leider auch so. Also ich glaube, das wird sportlich wahrscheinlich relativ eindeutig. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass es dann jedes Mal so ein hohes Ergebnis ist, aber vom Spielverlauf her. Ich fand so in den letzten Jahren war das, also gab es schon so Spiele, wo ich so das Gefühl hatte, okay, Österreich, wenn sie so ihr starkes Pressing spielen, und da war dann die deutsche Abwehr, war ja so die Frage, wer spielt überhaupt in der Abwehr, und es gab da irgendwie größere Probleme, als es jetzt zuletzt so der Fall war, und das hat dann manchmal schon wehgetan, glaube ich, oder so, dass man so den Eindruck hatte, so okay, das kann durchaus enger werden, so, weil dann hinten einfach ein bisschen was fehlt, aber jetzt im Moment denke ich das eigentlich auch nicht unbedingt.
Ja, das ist echt ein bisschen schade. Also Österreich 2017, das war so die Höhezeit, Halbfinale in der EM mit diesem Mut und dieser Unerschrockenheit, mit der sie gespielt haben, das war schon, das hat nicht nur mich mitgerissen damals, glaube ich. Und irgendwie erkennt man das Österreich jetzt darin nicht mehr wieder. Also es ist, ja, man erkennt, finde ich, allgemein nicht so viel wieder. Es ist oft sehr inkonstant und nicht so genau erkenntlich, was sie immer unbedingt machen wollen. Und dann finde ich auch immer sehr schade, wenn man sieht, dass diese doch so guten Spielerinnen, die in vielen Ligen, vor allem auch in der Bundesliga spielen, irgendwie nicht so ganz gut zur Geltung kommen in der Nationalmannschaft, ist immer mein Eindruck. Mhm. Weil Qualität haben sie ja. Wir kennen, ich meine, ich glaube, die Österreicherinnen in der Bundesliga sind gut vertreten. Ja. Vermutlich jedem einzelnen Verein ist irgendwo eine mit dabei. Da ist schon viel Qualität in der Breite, aber vielleicht nicht in der Spitze aktuell.
Oder ist es vielleicht so, dass sie dann im Nationalteam ja irgendwie ein System oder eine Taktik spielen, die vielleicht gar nicht so allen liegt, oder dass da irgendwas nicht zusammenpasst? Also könnte das vielleicht auch sein?
Kann auch gut sein. Ich weiß es gar nicht, wie viele Spielerinnen jetzt positionsfremd spielen, gibt es vielleicht auch, aber ich glaube allein schon, wenn man sich vorstellt, dass natürlich Spielerinnen in der Bundesliga vielleicht weiß ich nicht. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, eine Zadrazi, die spielt bei Bayern, die hat natürlich ganz anderes Mittelfeldduo normalerweise um sich, wenn sie mit Georgia Stanway kicken darf. Und dann ist das wahrscheinlich schon eine Umstellung. Und einerseits ist das vielleicht nur bei ihr so der Fall. Aber ja, also es muss irgendwo vielleicht daran liegen, weil es finde ich schon auffällig, dass viele dieser Stützen dann nicht so ganz glänzen können in der Nationalmannschaft. Ich finde gerade Zadrazi, ich finde sie ist bei Bayern eine der besten Spielerinnen und oft sehr, sehr, sehr underrated, wenn sie denn fit wäre. Und
sehr komplette Spielerin.
In den letzten Jahren bei Österreich auch nie so ganz zur Geltung gekommen, finde ich.
Ja. Vielleicht für diejenigen HörerInnen, denen das nicht so bewusst ist, einmal so auf die letzten Ergebnisse geguckt. Also Österreich zuletzt mit 2:0-1 Niederlagen gegen Norwegen und Slowenien. Und den letzten Sieg gab es im Oktober 2025 in der Nations League Relegation gegen Tschechien. Da ging es darum, dass man fast in die B-Liga von diesem Nations League System abgerutscht wäre. Nicht bei der EM25 vertreten. Und der WM23 vertreten. Und 2017 natürlich der große Erfolg, den du schon erwähnt hast. Und ich hatte dann so das Gefühl, so, also wie ich das jetzt ja vom deutschen Fußball auch kenne, es gibt dann so diese Turniere und dann gibt's irgendwie eine Begeisterung und alles ist irgendwie erstmal so für eine Weile okay und dann sackt es aber wieder so ab. Und dann hatte ich aber den Eindruck, so 2022 in England, dass es schon auch nochmal so richtig was hervorgeholt hat, so, also dass ja auch irgendwie ein bisschen mehr berichtet wurde und es gab irgendwie mehr Diskussionen und das ist dann aber ja auch irgendwie wieder so komplett abgeflaut, so von dem, was ich jetzt mitbekomme. Und ja, also was du auch eingangs gesagt hast, dass man über die österreichische Bundesliga dann auch gar nicht immer unbedingt so viel findet, muss man schon sehr suchen teilweise.
Zum Beispiel Videoclips. oder Spiele.
Ja.
Der höchsten österreichischen Liga, nicht irgendwie der zweiten oder dritten, sondern.
Ja. Ja, das ist schon hart so. Und auf andere Art, hast du auch schon gesagt, hat man dann eben zum Beispiel in Deutschland die ganzen Spielerinnen, die hierher wechseln. Aber einige gehen ja zum Beispiel auch nach Italien oder wenn es halt eben geht, so nach England und so weiter. Also schon auch so dieses Gefühl von, okay, die Liga schafft es halt auch einfach nicht, auf ein gewisses Niveau raufzuwachsen. Also was ist so dein Eindruck, so wenn du was dazu sagen magst? Also tut sich da überhaupt was oder ist es zu langsam?
Gute Frage. Also ich weiß natürlich sehr wenig über die österreichische Bundesliga, aber ich glaube nicht, dass sich da sehr viel tut. Es gibt natürlich St. Pölten, die dann auch immer wieder Champions League spielen. Das heißt, du hast da eine Mannschaft, die zumindest national oft sehr dominiert. Ich weiß nicht, wie es die Saison aussieht, aber ich glaube, in den letzten 10 Jahren haben sie, glaube ich, 8 oder 9 Mal gewonnen. Und dann siehst du sie in Europa spielen und das ist ein klassisches, das ist die Mannschaft, die dann irgendwie jedes Spiel 4 Tore kassiert oder mehr. Mhm. Und ja, und dann gehen eigentlich alle Spielerinnen relativ jung, also 17, 16, 17, 18, in die nächstbeste Liga, sehr, sehr häufig Deutschland, natürlich die Nähe und die Sprache natürlich sehr einfach. Mhm. Und entwickeln sich dann eigentlich im Ausland zur Nationalspielerin sehr häufig. Ja, also es kann natürlich auch sein, die Männernationalmannschaft ist zuletzt wieder ein bisschen stärker. In Österreich ist der Fußball ja durchaus ein sehr, sehr wichtiger Sport, ein Nationalsport, nur dass wir nicht unbedingt viel Erfolg damit hatten in der Geschichte. Vielleicht ist das dann vielleicht so ein Punkt, wo dann das Interesse wieder da ist und dann die Förderung auch hoffentlich auch für die Frauen wieder auskommt. Ich weiß es nicht. Das könnte natürlich sein, dass da ein bisschen mehr wieder rüberschwappt, dass da mehr Fokus wieder auf den Fußball gelegt wird und dass dann auch die Frauen davon profitieren könnten. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Man kann natürlich hoffen, dass sich mit der Liga vielleicht was tut, dass die junge Spielerinnen länger halten können. Ich denke mal, das Problem haben viele kleine Ligen allgemein. Mhm. Ob du jetzt Österreicherin bist oder Schweizerin oder Slowenin, ich weiß nicht, ob dein Traum ist, in deiner Liga zu spielen, wenn du natürlich einen Anruf von der Bundesliga bekommst oder von der italienischen Liga. Und das ist natürlich nochmal ein großer, großer Sprung. Dann, ich glaube, würden fast alle in die nächstgrößere Liga wechseln. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem und das sieht man ja auch im Männerfußball. Das ist jetzt nicht ein neues Problem.
Ja, das sind zwei verschiedene Herausforderungen, dann ja auch für einen Verband damit umzugehen. Also das eine ist so wie kann man diese Liga trotzdem einigermaßen auf einem vernünftigen Niveau halten oder vielleicht auch noch entwickeln, so obwohl man weiß, es wird dann immer diese Spielerinnen und Spieler geben, die, wenn sie gut genug sind, dann woanders hingehen. Und andererseits aber so, das ist dann eher bei den Nationaltrainern und Nationaltrainerinnen, was ja auch, also Japan kommen wir später zum Beispiel zu, deren Spielerinnen sind ja auf der ganzen Welt verteilt so und trotzdem, wenn sie dann zusammenkommen, spielen die einfach so einen Fußball miteinander, als wenn die irgendwie jede Woche nichts anderes machen würden, als immer Zeit miteinander zu verbringen und ganz viel Fußball miteinander zu spielen und das dann irgendwie gemanagt zu bekommen, also das ist ja auch nicht einfach wahrscheinlich oder halt eine andere Art von Arbeit für einen Nationaltrainer oder Trainerin als ja jetzt vielleicht wenn man ein Land trainiert, wo die meisten Leute in derselben Liga sind und sich dann ja auch ständig auf den Plätzen begegnen, egal ob sie jetzt gegeneinander spielen oder miteinander.
Ja.
Ja, was aber ich jetzt noch in der...
Eigentlich spielen ja, glaube ich, die meisten Österreicherinnen ja in Deutschland. Also spielt der Hauptkern der Mannschaft ja in einer Liga. Das ist halt nicht die eigene.
Stimmt, ja. Ja, guter Punkt. Was mir jetzt in der Vorbereitung noch aufgefallen ist, ist, wie viele unfassbare Verletzungen es jetzt irgendwie auch in den letzten Jahren gab. Also ich habe ein paar Namen mal rausgeschrieben. Sarah Sadrasil hast du schon gesagt. Dann haben wir noch Marie-Therese Höbinger, Lilli Porcella, Manuela Zinsberger und Katharina Naschenweng. Und das sind immer noch nicht alle, die jetzt innerhalb der letzten 1 bis 2 Jahre durchaus mal länger ausfallen ausgefallen sind und ja auch irgendwie wichtige Spielerinnen oder so, wo man jetzt bei einer Porcella so das Gefühl hat, wenn sie jetzt diesen Kreuzbandriss nicht gehabt hätte, dann wäre sie inzwischen vielleicht irgendwie dahin gekommen, eine wichtige Spielerin zu sein. Hat wahrscheinlich ja auch nochmal zusätzlich ausgebremst zu all dem, was wir jetzt schon besprochen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es sind auch viele Spielerinnen, die aktuell verletzt sind, die ja die erfahreneren Spielerinnen sind. Also jetzt nicht die Jungen zum Beispiel. Ja, wir haben ja natürlich auch junge Talente wie eine Campbell oder so, die durchaus auch gut performt. Sondern eben die erfahreneren, die schon mehr Turniererfahrungen haben, schon mehr Nationalmannschaftseinsätze, die dann eben wegfallen. Und dann ist die Mannschaft dann eben in der Hinsicht nochmal schlechter aufgestellt, weil dann alles sehr viel jünger ist und ein bisschen unerfahrener ist. Also das tut auf jeden Fall super weh, klar. Und zum Beispiel eine Zinsberger ist ja seit wie vielen Jahren mehr oder weniger verletzungsgeplagt? Also auch nicht irgendwie ein paar Monate, sondern Jahre gefühlt schon. 2 Jahre jetzt fast. Mhm. Ja, das hilft nicht.
Dann haben wir ihn jetzt noch gar nicht genannt. Trainer seit Anfang 2025 ist Alexander Schriebel. Ist ja der Nachfolger gewesen von Irene Fuhrmann. Ja, also ist, glaube ich, schon durch die Ergebnisse jetzt auch durchaus in der Kritik, aber so richtig laut wahrgenommen habe ich die jetzt andererseits dann auch nicht so wirklich. Oder keine Ahnung, was bekommst du so mit oder wie siehst du selber ihn so?
Dass es jetzt launer Kritik war, auch nicht. Aber ich glaube, vom Gefühl her, dass er jetzt über ein Jahr gebraucht hat und es ist noch nicht wirklich irgendeine Konstanz oder irgendwas Gefestigtes erkenntlich. Und das, glaube ich, muss man schon so sagen, dass Österreich irgendwie, ja, ich meine, also du solltest ein Spiel gegen Tschechien eigentlich nicht ganz knapp mit 1-0 gewinnen, um nicht in die B-Nations League abzufallen. Und du solltest gegen Slowenien schon die Motivation haben, da irgendwie 2-3-0 zu gewinnen. Ich weiß nicht, es ist über ein Jahr her. Es ist auch nicht, dass er jetzt erst ein paar Monate im Amt ist. Ich glaube, da gibt's schon viele Gründe, warum vielleicht man doch einen neuen Trainerwechsel in den Raum stellt. Wenn es ein Ziel gibt, dann muss es ja wohl das nächste Großturnier sein. Und da muss man auch vielleicht früh genug überlegen, macht das jetzt Sinn? Finden wir da jetzt irgendwie eine Form rein und ein System, was für alle funktioniert und in einer Art und Weise, wie alle Spielerinnen reinpassen und funktionieren können? Oder sehen wir das nicht? Und da müssen wir vielleicht lieber früher die Reißlinie ziehen und sagen, dann überlegen wir uns ein neues System oder eine neue Idee oder finden jemanden an, der das ähnlich spielt, aber besser anpasst, wie auch immer. Aber ich glaube, von den letzten drei Trainerinnen ist es schon mit die enttäuschendste Leistung, die Österreich gezeigt hat. Also unter Thalmann hat man vielleicht ein bisschen überperformt, aber eben auch, es war teilweise auch verdient, so risikoreich, wie die gespielt haben, so mutig, wie die gespielt haben. Und Irene Fuhrmann hat vielleicht ein bisschen das Mittelmaß gefunden. Und jetzt, ich sehe einfach aktuell nicht sehr viel Gründe, warum es jetzt sinnvoll weitergehen könnte, wenn es nach einem Jahr nicht wirklich funktioniert.
Ja, also von den Spielen, die ich in Erinnerung habe, ist es immer so wie so ein Verwaltungsfußball, aber es wird irgendwie was verwaltet, was nicht so richtig da ist. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll.
Teilweise weil's Führungstor irgendwas verwaltet, ja.
Ja, genau. So ein bisschen mutlos irgendwie.
Ja. Und der Mut ist ja genau das, was Österreich damals in das Halbfinale gebracht hat. Und ja, klar, die Qualität an Nationalmannschaften europaweit ist seitdem exorbitant gestiegen und Österreich ist ein bisschen abgehängt worden. Und du kannst vielleicht nicht mehr den Fußball spielen, den du 2017 gespielt hast, weil dann funktioniert das nicht mehr gegen Spanien. Aber ich weiß auch nicht, ob das die Lösung ist. Ich glaube nicht, dass das, also ich auch für Fans der Nationalmannschaft ist es halber auch nicht schön anzusehen meistens. Also es macht aktuell wenig Spaß, denen zuzuschauen. Ich glaube, so könnte man es zusammenfassen.
Das ist kein besonders erfreuliches Fazit.
Nee.
Aber wir wechseln mal weiter zu anderen internationalen Spielen, so würde ich trotzdem sagen, in Anbetracht der Zeit, es sei denn, du hast noch etwas, das du loswerden möchtest zu dem Thema.
Nee.
Dann schauen wir nämlich mal auf die anstehende zweite Runde der U19-EM-Quali. Die wird gespielt immer in so Gruppen, also in Vierergruppen, und es ist immer so, dass ein Land quasi Gastgeber ist für die ganze Gruppe. Deutschland zum Beispiel ist eben Gastgeber, und da werden jetzt im Laufe der nächsten und übernächsten Woche in Essen und in Velbert die Spiele ausgetragen. Und wir dachten, wir gucken mal so ein bisschen auf die deutsche Gruppe. Ich werde bei den Spielen in Essen auch vor Ort sein tatsächlich. Die finden statt im Uhlenkrug-Stadion. Das ist ein total altes Ding, irgendwie aus den 20er Jahren, was dann aber modernisiert wurde. Ich glaube, letzten Sommer sind sie fertig geworden. Ich war seitdem noch nicht da. Es ist jetzt nicht auf einmal ein großes Stadion geworden, sondern es ist schon noch eine eher kleine Anlage, aber eben mit mit so einer moderneren Tribüne und dem ganzen Umfeld und einem neuen Naturrasen und so. Also so ein kleines Schmuckkästchen von Stadion, könnte man sagen. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das jetzt so ist. Bei diesen Gruppen vielleicht einmal so kurz zum Modus, ist es so, dass nur die Erstplatzierten weiterkommen, also es gibt dann nicht noch irgendwelche Playoff-Plätze oder so, sondern entweder kommt man auf Platz 1 oder man ist raus. EM-Endrunde findet dann statt vom 27.06. bis 10.07. in Bosnien und Herzegowina. Die hosten und nehmen dementsprechend auch teil. Und dann gibt es eben 7 weitere Teams. Und die anderen Gruppen, die es gibt, ja, werden wir jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht so interessenshalber: in der Schweiz sind zum Beispiel England, Wales und Lettland zu Gast. Und Österreich spielt in Schottland gegen Norwegen und Nordmazedonien. Und die U19-EM wurde zuletzt 4-mal hintereinander von Spanien gewonnen. Wer hätte das gedacht? Sie haben damit jetzt insgesamt dann auch 7 Titel geholt und Deutschland, vorher die Rekordsiegerin, dann auch überholt. Ja. Und damit würde ich sagen, gucken wir mal so ein bisschen auf den deutschen Kader. Da sind viele Spielerinnen dabei. Wenn ihr regelmäßig die Bundesliga guckt, dann dürften euch da Namen durchaus bekannt vorkommen. Magst du vielleicht einfach mal anfangen, irgendjemanden rauszupicken und ein bisschen was zu erzählen? So, auf wen sollte man achten? Wen sollte man auf jeden Fall kennen?
Okay, also den bekanntesten Namen lasse ich mal weg. Den kommen wir sicher noch dazu. Aber ich würde sagen, Felicia Stresser, die hat gerade auch am Wochenende das Pokalhalbfinale gespielt, ist 18 Jahre jung, spielt für Jena, ist eine wirklich wichtige Spielerin für ihre Mannschaft, spielt in der Fünferkette rechte IV meistens, glaube ich, oder außen auch. Ich bin ein großer Felicia Stresser-Fan. Also ich finde, die hat sich auch in dem Jahr, wo ich sie jetzt gesehen habe, echt gut entwickelt. Und es ist auch mal eine, die bei Jena auch mal nach vorne, den Ball nach vorne trägt, zum Beispiel, was nicht so häufig passiert. Und natürlich defensiv sehr solide, und mit 18 auch mit einer Reife wird sie da Tag ein, Tag aus gegen oft bessere Mannschaften im Zweikampf gefordert und macht das echt gut.
Ja, ist mir auch positiv aufgefallen. Also sie hat auch, finde ich, einfach so eine energische Art an sich, die ich sehr, sehr mag. Gefällt immer sehr. Weil ich das noch gar nicht erwähnt habe, Deutschland war in Top 2, also ist nicht der Gruppenkopf, und hat erst 3-mal eine Endrunde verpasst, nämlich 2012, 2014 und im letzten Jahr 2025. Das heißt, so ein bisschen hat man irgendwie was gut zu machen, könnte man vielleicht sagen. Und Trainerin ist Melanie Behringer. Genau. Ja, wen hast du dir denn noch so rausgesucht, wen man vorstellen könnte?
Ich denke mal, jedem sollte Lotta Wrede ein Name sein. Wenn man Bundesliga schaut, dann kommt man nicht umhin, ihr beim Dribbeln zuzuschauen. Und ich glaube, Allein deswegen ist sie vielleicht mit einer der besten Spielerinnen, weil sie eben sehr viel kreieren kann, sehr, sehr gut am Ball ist und sehr, sehr wichtig werden wird, denke ich mal. Wenn sie in der Bundesliga schon sich gegen so viele Spielerinnen durchsetzen kann, dann wird sie das bestimmt in der U19-EM auch können. Ja.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, also ich weiß leider gar nicht, ob diese Spiele in einem Stream übertragen werden. Also manchmal macht es ja die UEFA tatsächlich, dass man das dann bei denen sehen kann. Aber ich habe jetzt noch
oder
nicht
der DFB. Manchmal übertragt der DFB auf dem YouTube-Kanal Spiele der Nachwuchsmannschaften.
Ja, genau. Also auf einen der beiden Verbände muss man da so ein bisschen hoffen. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass Lotta Wrede so zu den Spielerinnen gehören wird, die dann danach auch über Deutschland hinaus auf jeden Fall so welche sind, über die geredet wird. Weil jetzt ist es ja gerade noch so, so klar, in Deutschland ist, glaube ich, allen, die sich irgendwie mit der Bundesliga befassen, total klar, was für ein Top-Talent sie ist und so. Aber da der HSV ja jetzt neu in der ersten Liga ist und nicht international vertreten und sie jetzt auch noch nicht im A-Nationalteam aufgetreten ist, ist es, glaube ich, so, dass sie da so diesen Durchbruch noch vor sich hat oder so diese Art von Hype, dass dann halt ständig die Fans aus England ankommen mit so, hey, komm zu uns.
Nach Frankreich oder Spanien.
Ja, ja,
ja. Ich glaube,
genau.
Alle.
Ja. Ja. Wer natürlich ein Heimspiel hat, wenn auch nicht im heimischen Stadion, ich wollte sie nur einmal kurz erwähnt haben, sind die beiden Spielerinnen der SGS Essen, Lainey Mia Becker, Innenverteidigerin, und Leonie Köpp, Stürmerin, ziemlich schnelle und sehr engagierte Sprinterin, so auch, würde ich mal sagen. Also kann da durchaus für Alarm sorgen, aber ja, sind jetzt vielleicht nicht so ganz groß im Fokus wie andere Spielerinnen im Kader, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn sie jetzt schon einiges an Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben. Du hast noch eine ganze Reihe von anderen Namen hier auch aufgeschrieben.
Ja, es sind ein paar von Bayern-Spielerinnen dabei, aber eher der zweiten Mannschaft. Also Zizieringer hat schon bei der A-Mannschaft auch Minuten gesammelt. Ich bilde mir ein, auch Bundesliga-Pokal auch vielleicht. Also die kennt man, die ist schon länger in der zweiten Mannschaft und eins so der Zukunftstalente in der Verteidigung. Spielt auch in der zweiten Mannschaft, glaube ich, Stamm. Genau, und ich glaube, es wurden noch ein paar andere nominiert, unter anderem Laila Portella. Die hat ja auch vor kurzem ihr Debüt in der ersten Mannschaft gegeben. Das war beim letzten Bundesligaspiel. Genau, und sonst sind auch andere Spielerinnen auch aus der zweiten Liga vertreten, zum Beispiel Rosa Rückert vom Stuttgart. Ich schaue leider die zweite Liga nicht sehr viel, aber man hat von Rosa Rückert schon mal gehört. Also die ist da eine der jungen Talente bei Stuttgart, die auch schon einige Tore geschossen hat und immer wieder Furore sorgt. Also ich glaube, auch die könnte spannend sein.
Ja. Ja, also da bin ich tatsächlich auch wirklich mal sehr drauf gespannt. Also weil zweite Liga schaffe ich jetzt auch nicht so regelmäßig, wie ich gerne würde. Liegt auch so ein bisschen an den Übertragungen. würde dann vielleicht einfach so in der Reihenfolge, wie sie aufeinandertreffen, mal über die anderen drei Teams sprechen und immer so ein paar auch rauspicken, um sie irgendwie mal so kurz vorzustellen. Und zwar spielt Deutschland als allererstes gegen Irland am 10.04. in Essen um 15.30 Uhr. Und die Iren haben mit ihrer U19 bisher zweimal eine EM-Endrunde erreicht. Ganz interessant, sie hatten ihr Debüt 2014 und sind dann direkt ins Halbfinale gekommen. Und dann waren sie ganz lange nicht dabei und 10 Jahre später waren sie dann nur in der Gruppenphase. Und etwas, das mich sehr verwirrt hat, also das hat eigentlich fast die meiste Vorbereitungszeit für diese Sendung gekostet, ist, wer eigentlich der Trainer dieser U19 ist. Weil also 2011 gab es eigentlich immer nur einen irischen U19-Trainer, und zwar Dave Connell. Und es gibt auf der Seite des irischen Verbandes, FAI, eine Pressemitteilung, wo ja einfach so das Jahr 2025 in Review, alle Spiele, die sie hatten, alle Ergebnisse, und dann steht irgendwie nur so in einem Satz, dass Dave Connell und irgendwie sein Staff mit Ende des Jahres halt nicht mehr da sind. Also so sehr unterkühlt für jemanden, der so lange da Trainer war. Und das Problem ist aber, wenn man bei der UEFA nachschaut, den Kader und wer eben coacht, dann steht da David Connell. Und ich meine, Dave ist ja jetzt auch einfach nur ein Spitzname von David. Also dachte ich so, okay, es ist vielleicht immer noch die gleiche Person. Aber ich konnte es tatsächlich nicht richtig rauskriegen. Und ja, Dave Connell, der tatsächlich so lange da war, hat auch eigentlich schon die ganze Zeit einen neuen Job im irischen Fußball der Frauen bei einem Verein und hat auch ein Interview gegeben, wo er sehr, sehr unglücklich sich über den Verband äußert, dass ja da einfach, also die bestehenden Jugendcoaches eigentlich alle geradezu rausgedrängt wurden, weil die nicht mehr, wie man das so aus dem Fußball kennt, so Verträge bekommen haben mit, du hast ein 2-Jahres-, 3-Jahres- oder 4-Jahres-Vertrag, sondern immer gesagt wurde so, nee, ihr bekommt alle nur noch 1-Jahres-Verträge und dann wird jedes Mal, ihr müsst euch jedes Mal neu bewerben. Also es gibt nicht direkt ein Vertragsgespräch, sondern ihr müsst euch jedes Mal alle neu bewerben. Und er und sein Staff waren dann halt eben raus. Aber ja, es gibt keine Mitteilung darüber, wer jetzt reingekommen ist. Es steht da nur David Connell. Also ich bin sehr gespannt.
Hat der einen Sohn, Dave Connell, der David Connell heißt? Ist das eine Möglichkeit?
Womöglich, vielleicht.
Das ist der Junior oder so.
Ich hoffe, ich kann es rausfinden, wenn ich bei dem Spiel bin. Aber das ist halt auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir so dachte, also das ist so typisch Fußball der Frauen. Das wäre jetzt bei den Männern einfach nicht passiert. U19 hin oder her. Ja, aber genau, um dann mal zu den Spielerinnen zu kommen. Da ja ist dann auch noch was anderes Unerfreuliches gewesen, dass nämlich der irische Verband den Namen einer Spielerin irgendwie auch noch falsch angegeben hat. Also sie haben geschrieben Sophie statt Sophia Leonard aus der Jugend von Arsenal. Und die meisten Spielerinnen, also sie ist da eine Ausnahme, die meisten sind nämlich in Irland unter Vertrag, spielen da erste Liga. Also zum Beispiel auch Anna Butler, das ist eine von den Angreiferinnen, ist bei den Shamrock Rovers und ist mit 2 Toren für Irland in der laufenden EM-Quali bisher die Topscorerin. Und so das größte Talent und wo jetzt schon Clubs aus der WSL auch so ihre Fühler ausgestreckt haben, ist aber Madison McGuane tatsächlich, die ist gerade mal 16. Und spielt jetzt schon U19-EM-Quali, ist eine der jüngsten Spielerinnen insgesamt beim Turnier, ist noch in Irland unter Vertrag bei Treaty United und eine zentrale Mittelfeldspielerin oder auch offensive Mittelfeldspielerin und ja, wird so beschrieben als das größte Talent dieser ganzen Generationsstufe im irischen Fußball gerade. Also auch völlig abgefahren, hat mit 15 halt schon ihr Debüt gegeben und ist dann direkt Spielerin des Monats geworden und dann, als die Saison vorbei war, halt auch direkt jüngste Spielerin, also beste jüngste Spielerin Irlands des Jahres 2025. Große Erwartungen.
Also mit 16 oder 19 ist schon eine Ansage.
Ja, das ist echt heftig. Ja. Ja, die nächsten Gegnerinnen kommen dann aus der Slowakei. Das Spiel ist am 13.04. um 17 Uhr in Felbert. Da habe ich rausgefunden, wer der Trainer ist. Das ist Josef Jelzic und zwar schon seit 2018. Hat früher selber auch mal Fußball gespielt. Ja, die Slowakei hat erst einmal eine Endrunde erreicht, und zwar 2016, als sie selbst auch Gastgeberinnen waren. Und da ist es so, dass viele oder ein paar der Spielerinnen in anderen Ländern durchaus auch schon unter Vertrag sind. Und was ich ganz interessant finde, ist so von denen, die in der heimischen Liga spielen, sechs bei Eschka Slovan Bratislava unter Vertrag sind. Und das war lange Zeit der beste Verein oder der erfolgreichste Verein bei den Frauen in der Slowakei. Also besonders so in den Nuller- und Zehnerjahren haben sie echt viele Titel geholt. Also sind eigentlich hintereinander weg andauernd Meisterin geworden. Und jetzt ist es aber seit ein paar Jahren so, dass Bratislava überholt wurde von Spartak Myjava, die jetzt viermal hintereinander den Titel geholt haben. Und von denen ist aber nur eine Spielerin nominiert. Das fand ich irgendwie interessant. Also weil dann offenbar der eine der bessere Ausbildungsklub ist als der andere, würde ich jetzt da mal so rein interpretieren. Ja, genau. Und da gibt es zum Beispiel eine Tamara Kramlikova, die hat gerade in der EM-Quali 3 Tore auf dem Konto und hat auch schon Champions-League-Qualifikation gespielt und da immerhin einmal getroffen und zwei Vorlagen gegeben. Und die Topscorerin innerhalb der EM-Quali ist aber Viktoria Havalec von Sparta Prag mit 5 Toren in 3 Spielen. Und in Tschechien auch schon mit ein bisschen Erstliga-Erfahrung über Kurzeinsätze. Und ja, wegen Österreich-Fokus und so, es gibt auch eine Spielerin, die bei Austria Wien im Nachwuchsbereich unterwegs ist, und zwar die Abwehrspielerin Maria Fuchs-Hofferowa, was ein sehr interessanter Name ist. Ja, auf jeden Fall. Frankreich ist dann das letzte Aufeinandertreffen am 16.04. Um 17 Uhr in Essen. Und ja, man könnte sagen, so das Hop-oder-Top-Spiel, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass beide vorher die jeweiligen anderen Partien gewinnen, so wie man es ungefähr erwartet, hat wie Deutschland auch erst dreimal eine Endrunde verpasst, nämlich 2011, 12 und 14. Und sie sind aus dem ersten Topf auch in die Gruppe gekommen, was auch nochmal diesen Favoriten-Nimbus unterstreicht. Haben letztes Jahr auch im Finale gespielt gegen Spanien. Und auch ein bisschen lustig, so wenn man hier aus der Region ist, haben ihr Quartier in Bochum bezogen, haben sie auf ihrer Website geschrieben. Genau, also vielleicht bald ein paar französische Spielerinnen im Bermuda-Dreieck an der Currywurstbude. Trainer da ist Philippe Joly, seit Sommer 23. Der war vorher Co-Trainer von Corinne Diacre. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass sie sehr prominent in dieser Auflistung vom Staff auch Sabrina Figuier vorstellen, also eine ehemalige Spielerin, die einerseits Co-Trainerin ist, aber andererseits eben auch die Auswahlverantwortliche. Und die ist noch vor den ganzen Trainern gelistet, was jetzt ja auch nicht unbedingt so typisch ist bei solchen Sachen. Also gehe ich jetzt mal davon aus, hat sie eine wichtige Rolle.
Vielleicht machen sie die richtigen 50-50-Co-Trainer-Aufteilungen dann.
Ja, kann sein.
Und teilen sich die Verantwortung ein bisschen.
Ja, also ja, wenn sie die Auswahlverantwortliche ist, dann ist sie ja wahrscheinlich auch so für die Dauer und andauernde Betreuung von den ganzen Spielerinnen so verantwortlich. Schon irgendwie interessant. Ja, und von der Kaderstruktur hier ist es so, dass Montpellier 5 Spielerinnen im Kader hat und PSG und Olympique Lyon jeweils 4. Und das fand ich deswegen interessant, weil die Spielerinnen von PSG und Lyon, da denkt man so, oh ja klar, wenn die das dahin geschafft haben, das sind dann so die riesen Top-Talente und das mag auch so sein, aber das sind nicht unbedingt die, die schon die meiste Spielerfahrung haben, weil es da natürlich viel schwieriger ist, ja, in den Kader zu kommen und die entsprechenden Minuten zu bekommen. Deswegen ist es so, dass die Spielerinnen von Montpellier oder auch von Clubs wie Guingamp zum Beispiel ja durchaus schon Erstliga-Erfahrung in Frankreich haben und teilweise auch sogar schon echt viel für ihr Alter. Und ja, da ist auch sowas, was ich dann immer ganz interessant finde, wie sich das dann so ja bemerkbar macht bei einem Turnier. Aus deutscher Sicht ganz interessant ist, dass eine Spielerin des HSV im Kader ist, nämlich Almudena Sierra. Sie ist seit 2022 in Hamburg und hat auch schon 3 Bundesliga-Kurzeinsätze bekommen. Spielt ansonsten gerade für HSV 2 in der Regionalliga Nord, ist eine Stürmerin. Die Stammkeeperin in den letzten Monaten ist Céline Yilmaz, auch eine Montpellier-Spielerin und hat da auch, weil es Anfang des Jahres wohl eine Verletzung gab, tatsächlich dann auch schon Erstligaspiele gemacht, 5 am Stück. Und war bei der letzten U19-EM auch schon dabei und damals noch als sogenannter Jungjahrgang, also hätte eigentlich auch noch für die U18 spielen können und wurde dann aber als eine der jüngeren Spielerinnen auch schon zu dem Turnier mitgenommen und da immerhin auch ein Spiel gemacht. Ja, und dann die beiden, ja, auf die wahrscheinlich auch sehr viele Augen gerichtet sein werden, kann ich mir vorstellen, sind einerseits Rachel Adedini. Sie ist gerade noch im Nachwuchsbereich von Manchester City, ist da in der U21. Ein bisschen lustig, sie war vorher bei Manchester United, also mit Stadtrivalität ist da nicht so viel.
Noch nicht.
Und ja, kommt noch. Ja, aber genau, war bei der U17-EM 2024 mit 4 Treffern, damals Frankreichs beste Torschützin, hat da auch schon auf sich aufmerksam gemacht und dann genau noch als nächstes Justine Roquet, hat nämlich bei demselben Turnier 3 Treffer damals gemacht und sie ist eine auch von denjenigen, die jetzt bei Montpellier eigentlich schon Stammspielerin sind. Also hat schon 8 Tore und eine Vorlage auch gegeben in der ersten französischen Liga und auch Treffer schon gegen größere Teams gemacht, also gegen Olympique Lyon und PSG. Da hat Montpellier zwar verloren, aber sie hat trotzdem getroffen. Und das finde ich dann schon echt bemerkenswert für so eine junge Spielerin. Ist eine offensive Mittelfeldspielerin, die aber häufiger auch mal so auf den Flügeln wohl eingesetzt wird und dann nach innen zieht, so von dem, was ich rausbekommen konnte. Ja, in dem her bin ich mal sehr gespannt auf diese Partien.
Ja, klingt so, als ob Frankreich wirklich das Match sein wird.
Ja.
Auf das alles hinzuspitzt.
Ja, ich glaube, das wird sehr spannend und ja, ist sehr schwierig, da jetzt vorher irgendeine Prognose abzugeben oder so, wie das ausgeht. Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, bis man die nicht irgendwie so alle dann mal halt zusammenspielen sehen. Also ich denke mal, dass die Französinnen halt, wie wir gesagt haben, die Favoritinnen sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so unter den richtigen Voraussetzungen Deutschland da auch eine Chance hat, das zu packen, aber einfach wird's halt nicht.
Und sie haben ja auch viele Spielerinnen auch in diese U19 EM jetzt mitgenommen, wo man ja auch gemunkelt hat, dass die vielleicht schon A-Nazi oder U23 Nominierung kriegen könnten. Also ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass sie das eben wirklich mit dem besten Kader angehen wollen.
Ja.
Also ich glaube, gerade eine Lotta Wrede haben viele gedacht, die wird bei der U23 da mal nominiert. Und stattdessen ist sie hier dabei. Also ich glaube, die haben echt guten Kader zusammen. Den französischen Kader kenne ich leider nicht, aber das wird schon Vertrauen haben.
Ja. Ja, ich werde schauen, dass ich von vor Ort dann auch ein bisschen berichte, also wahrscheinlich dann auf der Bolz-Tribüne, aber auf jeden Fall dann in der nächsten Podcast-Folge wieder mit Mara ein bisschen was dazu erzähle, wie es so gelaufen ist. Aber damit würde ich dann sagen, kommen wir mal zu den Blitz-News dieser Woche. Magst du mal anfangen, Sandra?
Ich fange an beim FC Köln. Da Da ist nämlich Nicole Bender-Rummler, die kennen ja schon, früher sportliche Leiterin im Bereich, die ist jetzt ab sofort Direktorin Frauen- und Mädchenfußball. Genau. Und bis 28 in dieser Rolle.
Ja. Dann gab es eine Meldung vom DFB, die ich sehr interessant fand. Da gibt es jetzt nämlich eine Kooperation mit Roots Against Racism. Roots Against Racism ist ja ein Kollektiv, würde ich es jetzt mal nennen, das Antirassismusarbeit macht und auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben an die Öffentlichkeit geht. Also einerseits sind Leute auf Panels, in Diskussionsrunden oder halten Vorträge. Aber andererseits gibt es eben auch Netzwerkarbeit oder eben Arbeit in Gremien. Und sie schreiben selber auf ihrer Website, dass eben das auch ein Ziel ist, also durch diese Netzwerkarbeit für positive Veränderungen für die Black und People of Color Community in Deutschland zu erreichen, also alle, die negativ von Rassismus betroffen sind. Und ja, also der DFB holt sich eben jetzt tatsächlich für seine Antirassismusarbeit Expertise von außen rein, was ein Schritt ist, der ja auch schon länger immer mal wieder gefordert wurde. Und noch kurz Zitat aus der PM. Es ist eine Kooperation, die darauf ausgerichtet ist, diskriminierende Strukturen im deutschen Fußball weiter sichtbar zu machen, zu hinterfragen und so nachhaltig zu verändern.
Genau. Und wie wir alle wissen, wird natürlich die nächste EM der Frauen in Deutschland stattfinden. Und da geht's voran. Für die Vorbereitung ist jetzt der neue Geschäftsführer der DFB Euro GmbH, also die Firma, die quasi zuständig ist fürs Austragen und fürs Vorbereiten des Turniers, ist jetzt Jürgen Eismann. Der war auch schon bei den Männer, bei der Männer-EM, Heim-EM mit beteiligt und ist in Vorbereitung auf die WM der Frauen 2011 angestellt worden, also auch schon länger dabei bei Turniervorbereitung.
Jawohl. Dann gab es eine Nachricht, die, glaube ich, viele Leute verwundert hat, die das mitbekommen haben. Und zwar wurde Nils Nielsens Vertrag als Trainer von Japan nicht verlängert, obwohl Japan ja den Asien-Cup gewonnen hat. Und man so dachte, eigentlich wirken da doch alle total happy miteinander. Also der Trainer, die Spielerin und dann waren sie auch noch sportlich erfolgreich. Ja, der Vertrag lief eben aus und ihm wurde keine Verlängerung angeboten. Und laut der Japan Times ist es wohl so, dass es seit Ende 2025 schon Unzufriedenheit mit ihm gab in puncto Kommunikation und dass eben gesagt wurde, die kulturellen Unterschiede seien zu groß, weil er der erste nicht-japanische Trainer von diesem Nationalteam ist. Und sein Training wäre irgendwie ja nicht hart genug. Also da steht halt wirklich so, es wäre zu soft gewesen. Und ein Punkt, der dann aber in diesem Artikel gemacht wird, ist, was ich ganz interessant finde, dass so ein bisschen angedeutet wird, dass es vielleicht sein könnte, dass Norio Sasaki, das ist der Erfolgstrainer vom WM-Titel 2011, der ist jetzt der Teamdirektor dieses Frauenteams, ja, so blöd gesagt, sich mit dem einfach nicht so richtig verstanden hat und ihn wohl so ein bisschen rausgedrängt hat. Und weil es eben nicht so die gewachsenen Strukturen im Fußball der Frauen gibt, also dass dann eben mehrere Personen auf so eine Entscheidung treffen und man da keinen Alleingang machen kann, er dann halt eben gesagt hat, nö, das passt mir nicht und ich bin jetzt derjenige, der das entscheidet und deswegen beenden wir das jetzt hier an der Stelle, obwohl eigentlich das Verhältnis zwischen Trainer und Spielerin total gut gewesen sein soll, von dem, was die Journalisten und Journalistinnen da so gehört haben. Ja, und das finde ich dann schon ein bisschen krass so.
Ja, sehr überraschend, den Trainer zu feuern, mit dem man gerade die Titel holt.
Ja.
Genau, und wer kennt sie nicht? Alexia Putellas hat nicht nur ihr 500. Spiel für Barcelona gemacht im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid. Sie hat auch noch, das ist ein kleines Déjà-vu, das erste Tor der Frauen im neuen Camp Nou geschossen, wie sie es damals auch, glaube ich, überhaupt für die Frauen im Camp Nou gemacht hat vor einigen Jahren. Also ein Zyklus beendet quasi.
Ja, Ja, und auch einfach, ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt genau ist, aber jetzt halt schon einfach 500 Spiele gemacht zu haben, obwohl sie zwischendurch ja auch so lange verletzt war, das ist schon eine Hausnummer.
Barcelona-Legende, glaube ich, können wir so festhalten.
Yes. Hat auch nicht mehr viele Spiele vor sich, habe ich gelesen, bis sie dann den Gesamtrekord bei den Frauen hat. Also, weil gerade ist wohl noch irgendwie eine Spielerin vor ihr, aber das wird sie wahrscheinlich diese Saison auch noch knacken. Ja, wir schauen mal wieder rüber nach Österreich und zwar auf den USV Neulengbach. Da hat, das habt ihr vielleicht mitbekommen, Vereinsleiter Thomas Wirnsberger angekündigt, dass ein Insolvenzantrag gestellt werden soll. Und zwar jetzt diese Woche Dienstag, weil Sponsorengelder ausgeblieben seien. Und der Gedanke dahinter ist eben, dass dann die Frauenabteilung, ja, nicht mehr weitermacht und die Männer aber schon. Und die gesamte Frauenabteilung ja angeblich nicht mehr tragbar ist, obwohl der Verein ja in der Vergangenheit mal so extrem erfolgreich war. Dem hat jetzt aber öffentlich Sportchefin Maria Wolf widersprochen. Also vielmehr hat sie diese Kommunikation kritisiert und eben gebeten, dass dieser Insolvenzantrag nicht gestellt wird, weil es aus ihrer Sicht wohl sehr wohl möglich sei, dass diese Abteilung noch zu retten ist. Also sie sagt, dass die Spielerinnen sich davon auch komplett überfahren gefühlt hätten, so das so in der Öffentlichkeit zu hören. In den vergangenen Tagen haben die sportliche Leitung und Team intensiv an tragfähigen Konzepten gearbeitet und da geht es dann eben auch um die finanzielle Stabilisierung sowie konkrete Perspektiven für die Fortführung des Spielbetriebs, so Wolf gegenüber dem ORF. Die Zeit drängt jetzt allerdings, weil es wird erwartet, dass am Mittwoch erstmal der Lizenzantrag zur neuen Saison wahrscheinlich eben abgelehnt wird, weil Gelder fehlen und dann gibt es eine Widerspruchsfrist von 8 Tagen und ja, dafür müssten dann halt im Verein alle an einem Strang ziehen. Wir haben einmal die aktuelle Meldung dazu und dann aber auch noch einen Hintergrundartikel über den Verein und die Frauenabteilung an sich vom Ballesterer aus dem Sommer letzten Jahres.
Und zu guter Letzt ist auch in Union was passiert. Die neue Cheftrainerin wird dann im Sommer Marie-Louise Ether sein. Marie-Louise Ether, Entschuldigung, die kennt man vielleicht schon aus der männlichen U19 und auch als die erste weibliche Co-Trainerin in der ersten Bundesliga der Männer. Genau, die ist jetzt ab Sommer dann zuständig.
Genau. Dann mache ich noch kurz die Empfehlungen. Da haben wir einmal vom Tagesanzeiger aus der Schweiz den Titel Machtmissbrauch im Sport. Hat der Frauenfußball ein Männerproblem? Der Anlass für diese Schlagzeile ist unter anderem die aktuell eingeleitete externe Untersuchung bei GC Zürich. Da gab es mehrere Vorwürfe gegen Funktionäre über unangemessenes Verhalten, also Äußerungen, aber auch so Sachen wie, dass der Generalsekretär angeblich die Wohnungen von Spielerinnen betreten haben soll, während diese gar nicht zu Hause waren, wo man sich dann auch so fragt, okay. Genau, und da gibt es eben diesen Kommentar, der auch nochmal andere Fälle ja aufrollt und so in Kontext setzt im Tagesanzeiger. Dann als zweites von Raphael Späth einen Kommentar zur IOC-Entscheidung, dass alle Frauen Geschlechtertests vor Olympischen Spielen machen müssen. Und in dem Zusammenhang dann auch nochmal unsere eigene Podcast-Folge Nummer 53 ist inzwischen schon ein Weilchen her, ist aber meiner Meinung nach eine der besten Folgen, die wir hier im Podcast hatten, und da war ich selber gar nicht dabei. Die hat Mara gemacht in Hamburg mit Caro Heckemeyer und Lisa Kalina, wo es eben auch um das Thema Gender und Sport geht und diese ganzen Fairness-Diskussionen und wie man Sport eigentlich auch denken könnte. Ich erwähne die bei solchen Themenzusammenhängen, wenn es passt, immer wieder mal, weil diese Folge nach wie vor komischerweise gar nicht so gut gehört ist. Also falls ihr noch nicht reingehört habt, dann macht es doch vielleicht mal. Ja, und dann kommen wir zu einer unserer beliebtesten Kategorien in diesem Podcast. Und wir dachten, es ist mal wieder Zeit für einen Kronenkranich der Woche. Und der hat jetzt auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick erstmal nicht so richtig was mit Fußball zu tun, aber ich fand diese Geschichte einfach absolut fantastisch. Und zwar geht es um Basketball, den Basketball der Frauen in den USA, genauer gesagt die WNBA. Und es gibt einen sehr schönen Bericht vom Wall Street Journal über die Verhandlungen zum neuen Vertrag, was die Gehälter angeht. Und ich zitiere einfach mal die Übersetzung vom ersten Absatz dieses Artikels. Nachdem Claudia Golden 2023 als erste Frau allein den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gewonnen hatte, erhielt sie hunderte von Einladungen und Anfragen. Sie nahm nur drei davon an. Eine davon war die Beratung der WNBA-Spielerinnengewerkschaft, als sich die Frauen auf die Aushandlung eines neuen Tarifvertrages mit der Liga vorbereiteten. Als Golden per E-Mail an Terry Carmichael Jackson, die Geschäftsführerin der Gewerkschaft, antwortete, Zitat, erinnere ich mich, dass ich das gelesen und einfach nur geschrien habe, sagte Jackson. Golden hatte eine Bedingung. Sie lehnte eine Bezahlung ab. Also, das heißt, diese Nobelpreisträgerin der Wirtschaftswissenschaften ist halt mit der Gewerkschaft in diese Verhandlungen über den neuen Tarifvertrag gegangen und zwar extrem erfolgreich. Sie haben eine Gehaltssteigerung von 400% herausverhandelt. Es entspricht einem Jahresgehalt von $580.000 pro Saison. Kann man sich vorstellen, was es vorher ungefähr war. Und also erstmal eine ziemlich große Verbesserung und finde ich auch einfach eine sehr tolle Geschichte, dass sie so gesagt hat, so ja, da habe ich voll Bock drauf, das mache ich und ich will auch noch nicht mal bezahlt werden. So, also.
Das ist einfach nur wild.
Ja.
Also, dass sie es macht. Und dann, dass sie so erfolgreich ist, kann man sich denken, wenn sie natürlich auch Nobelpreisträgerin ist und das natürlich auch versteht, was sie da verhandelt. Aber absolut geniale Story. Schön zu sehen, solche Erfolgsgeschichten, sagen wir mal.
Ja, und dann, warum man auf den dritten Blick doch eine Verbindung zum Fußball findet. Sue Bird ist ja die Partnerin von Megan Rapinoe und die beiden haben einen Podcast zusammen und Sue Bird ist Anteilseignerin an einem WNBA-Verein und das fand ich ganz interessant, weil ich habe da vorher auch nicht so drüber nachgedacht, aber ich habe, als so diese Meldung reinkam, dazu gesehen von jemandem den Kommentar, dass die beiden in ihrem Podcast halt ständig über diese Tarifverhandlungen gesprochen haben. Und man kennt ja so Megan Rapinoe, dass man so denkt, so okay, die ist bestimmt so voll pro, dass da möglichst viel rausgeschlagen wird. Aber die haben dann halt einfach mal unterschlagen, dass sie inzwischen halt eher auf der Ownership-Seite unterwegs sind und das Ganze halt nicht so super cool und pro präsentiert, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment denken würde. Und das fand ich dann schon so ein bisschen krass, weil da sieht man dann irgendwie auch sowas so Besitzverhältnisse dann relativ schnell dann auch mit Haltungen machen können. Aber ja, also das vielleicht nur so als Side-Fact zu der ganzen Angelegenheit.
Und es ist auch auch ein krasser Sprung. Also das heißt, es muss ja dann dementsprechend auch, oder es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass auch die Einnahmen krass steigen, dass sich das lohnt. Aber so wie das eine Nobelpreisträgerin verhandelt, vor allem, wie ich gelesen habe, vor allem ja auch aus der wirtschaftlichen Sicht, kann es eigentlich, hoffe ich mal, kann es nur gut gehen für die WNBA.
Ja, genau. Wir haben als deutschsprachigen Text dazu, einen Kommentar im Standard, wo es eben darum geht, dass es im Vergleich zu den Männern natürlich trotzdem immer noch sehr viel weniger ist. Da wird aber auch nochmal so ein bisschen beschrieben, was ihre Verhandlungsstrategie war, nämlich genau, wie du sagtest, hat sie sich so sehr auf die Zahlen und Fakten eben versteift.
Prognosen.
Und unter anderem halt immer wieder darauf hingewiesen, dass der Anteil am Gewinn, der bei den Spielerinnen ankommt, halt viel zu gering ist im Vergleich zu dem, was man aus anderen Sportarten kennt und im Vergleich zu den Männern natürlich sowieso. Aber dass halt zu viel von dem Geld irgendwie so an ganz anderen Stellen landet und nicht bei denen, die, also man könnte sagen, die eigentliche Arbeit machen. Ja, dann sind wir damit durch für heute und kommen mal zum Ende dieser Sendung. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst und wir uns so, wie ich finde, sehr, sehr nett unterhalten haben. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einladen. Ja, mir auch. War ein schönes Gespräch und ich hoffe auch, dass es den Zuhörenden gefallen hat. Dass ich natürlich würdig vertreten habe.
Da bin ich mir sehr, sehr sicher und gerne in Zukunft auch nochmal wieder und dann auch mal mit Mara. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wie gesagt, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wie und wo ihr uns findet in den sozialen Medien. Wir freuen uns immer, wenn ihr unsere Folgen teilt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bei den fürchterlich algorithmusbasierten sozialen Medien vielleicht auch mit Kommentaren unterstützt, zum Beispiel bei Instagram oder YouTube. Und des Weiteren natürlich auch über finanzielle Unterstützung in Form von Spenden. Habe ich letztens mal vergessen zu erwähnen, deswegen verzeiht mir den etwas längeren Werbeblock am Ende hier noch. Und ja, damit hoffe ich, ihr habt alle gute 2 Wochen bis zur nächsten Folge. Dann wieder mit Mara, aller Voraussicht nach. Macht's gut, bis dann. Ciao.